Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Grete Minde, so heißt ein Roman des von mir sehr geschätzten Dichters Theodor Fontane. Sie kennen ja Fontane eher aus Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland oder Effi Briest. Aber er hat auch viele Romane geschrieben. Und in diesem Roman, vielen Dank, ich bin jetzt in dem Alter, dass ich das auch brauche, in diesem Roman Grete Minde gibt es eine Szene, die ich an den Anfang stelle, vor Verlesung des Predigtextes. Die Äbtissin sagte: Sprich den Spruch, Ilse. Und Ilse trat bis dicht an das Grab und betete: Unsere Schuld ist groß, unser Recht ist klein, die Gnade Gottes tut es allein. Da sind wir in einem weltlichen Roman, mitten im Thema dieses Sonntags. Unsere Schuld ist groß, unser Recht, unser Anrecht vor Gott ist klein, die Gnade Gottes tut es allein. Im Grunde könnte ich jetzt sagen, Punkt, aus, mehr ist heute nicht zu sagen. Aber wir wollen natürlich doch auf den Predigtext dieses Sonntags, für diese Predigt hören. Und ich lese ausgewählte Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater im 2. Kapitel. Und wir stehen dazu nochmal auf. Paulus schreibt: Wir wissen, hier steht nicht, wir vermuten, wir ahnen, wir hoffen, wir wünschen, sondern hier steht, wir wissen, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Ich lehne dieses unverdiente Geschenk Gottes nicht ab. Könnten wir nämlich durch das Befolgen des Gesetzes von Gott angenommen werden, dann hätte Christus nicht zu sterben brauchen. Lieber Herr Jesus, segne dieses Wort durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, er ist Goldschmied. Seine Arbeit wurde geschätzt. Eine Fachauszeichnung nimmt er von der Wand. Darauf steht Landesausstellung 1939. Ein Lehrling und zwei Angestellte des Goldschmieds haben das bemerkt. Der Alte meint ihnen, den Beweis zu schulden, dass er noch immer besser ist als sie. Jetzt sitzt der Goldschmied tagtäglich am frühen Abend in der Bodega, dem nahen Weinlokal. Wenn die Gaststube voll wird, dann macht er Platz. Er sitzt ja schon im Mantel und es fällt nicht auf, wenn er geht. Und was er macht, wenn er so da sitzt und schweigt, er rechtfertigt sich. Schließlich hat er einen Laden gegründet aus eigener Kraft. Schließlich ist seine Arbeit unter Fachleuten anerkannt und so weiter. Meisterhaft, liebe Gemeinde, hat der Schweizer Schriftsteller Max Frisch in einer Kurzgeschichte über diesen Goldschmied einen Grundzug unseres menschlichen Wesens beschrieben. In der Person jenes altgewordenen Goldschmieds. Was er macht, wenn er so dasitzt und vor sich hinschweigt, er rechtfertigt sich. Er rechtfertigt sich. Der Mensch, wir alle, der Mensch rechtfertigt sich. Wir rechtfertigen uns. Das ist der Grundzug menschlichen Wesens, die Selbstrechtfertigung. Man will als recht angesehen sein, in Ordnung, gut anerkannt sein wollen. Das ist es, dieser Grundzug des Selbst, der Selbstrechtfertigung. Vor wem rechtfertigen wir Menschen uns, bewusst oder unbewusst? Wir rechtfertigen uns natürlich zunächst mal vor den Mitmenschen. Für die meisten Menschen heutzutage in unserer nachchristlichen Epoche, in unserem nachchristlichen Land, für die meisten Menschen hierzulande steht der Richterstuhl Gottes leer. Es gibt kein jüngstes Gericht. Mit dem Tod ist alles aus und Verantwortung fürs Leben gibt's nicht, weil es keinen Gott gibt. So die landläufige Meinung. Also wenn der Richterstuhl Gottes für viele Menschen heute nicht besetzt ist, leben aber die allermeisten Menschen vom Morgen bis zum Abend und manchmal sogar noch vom Abend bis zum Morgen vor lauter anderen Richterstühlen, auf denen nun nicht Gott, sondern andere Menschen sitzen. Und man fühlt sich angewiesen auf das Urteil der anderen und man sehnt sich danach, dass die anderen gut von einem denken, und wir fürchten uns davor, dass das Urteil anderer Menschen über uns negativ ausfallen könnte. Und als alter Landpastor habe ich immer wieder erlebt, diese Seuche der Menschenfurcht auf den Dörfern, dass über den Menschen, und das ist abgemildert ja auch in der Stadt, obwohl da viel Anonymität herrscht, in goldenen Buchstaben unsichtbar geschrieben ist. Was sagen die Leute? Was sagen meine Nachbarn? Was sagen meine Verwandten? Was sagen die Kollegen? Was sagt der Chef über mich? Und dann ist natürlich der Wunsch, mir kann keiner was nachsagen. Sich selbst rechtfertigen. Ja, aber es gibt ja nicht nur das sich rechtfertigen vor den Mitmenschen, sondern es gibt auch das sich rechtfertigen vor sich selbst. Ich hatte doch recht. Ich habe wieder mal Recht behalten. Ich bin doch jetzt hier im Recht. Und ich bin doch alles in allem auch Recht. Bemühe mich doch immer, es allen recht zu machen. Mittel und Wege, sich selbst zu rechtfertigen, gibt es viele. Ich will nur 2, 3 kurz anreißen. Die Arbeit, natürlich. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wer hier Power hat und was bringt, nachweisbare Leistung, der ist oben auf. Kannst du was, dann hast du was. Und wenn man was hat, dann ist man auch was. Hast du was, dann kannst du was. Hast du was, dann bist du was und bist du was, dann hast du was. Also dann ist es nicht nur die Arbeit, sondern auch der Besitz. Besitzeigentum, materielle Moneten und was es sei, die zeigen, ich bringe es zu etwas. Ich bin was wert. Ich Ja, ich kann mit mir hundertprozentig zufrieden sein. Was ist das Motiv dieser Selbstrechtfertigung? Natürlich möchten wir alle, ich eingeschlossen, Achtung vor uns selbst haben. Wir wollen nicht in Minderwertigkeitskomplexe hinabsteigen, die ja auch oft unberechtigt sind. Und wir wollen uns selbst behaupten. Wir wollen uns behaupten im Blick auf andere, im Blick auf die Mitmenschen. Und jetzt kommt's. Davon spricht Paulus. Auch im Verhältnis zu Gott. Die Gerechtigkeit steht allgemein, auch heutzutage noch, die Gerechtigkeit steht bei uns Menschen hoch im Kurs. Muss doch gerecht zugehen, na klar. Aber der Kurswert der Gerechtigkeit, der wird noch übertroffen, nämlich durch die Selbstgerechtigkeit. Die steht noch höher im Kurs als die Gerechtigkeit. Die Einstellung vieler Menschen ist diese Selbstgerechtigkeit. Landläufig, ich will es mal ganz schlicht primitiv ausdrücken, aber die Haltung ist bei Menschen verbreitet. Wenn es überhaupt einen Gott gibt, dann habe ich mir ja nichts vorzuwerfen. Und wenn alle so wären wie ich, dann sähe es besser aus in der Welt. Und was Sie immer von Sünde reden, ich habe noch keinen Tod geschlagen. Ja, das ist Volkesmeinung. Und dann so Larifar, naja, wir sind ja alle allzu mal Sünder. Und wenn wir alle allzu mal Sünder sind, naja, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann ist es nicht weit bis zu dem Satz, wir kommen alle in den Himmel. Liebe Gemeinde, wir werden nicht zum Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen ja alle. Sondern es ist umgekehrt. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. So rum muss man das sehen. Weil wir nicht mit Gott in Harmonie leben. Deswegen kommen das, was wir so Sünden nennen. Ich sage es nochmal, wir werden nicht zu Sündern, weil wir sündigen, sondern weil wir Sünder sind, nicht mit Gott zusammen sind. Deswegen kommen die großen, kleinen Fehltritte im Leben. Die Übertretung der 10 Gebote. Der Engländer sagt Sin, also Sünde, Sin is distance. Das ist auf den Punkt gebracht. Sünde ist Distanz. Ich bin nicht mit dem Gott meines Lebens in Harmonie, in Einklang. Ich lebe jenseits von Eden. Ich bin nicht mehr im Paradies. Ich bin vom Gott meines Lebens getrennt. Das ist Sin is Distance, Trennung von Gott. Und daraus entsteht die Selbstbehauptung, die Selbstrechtfertigung. Man ahnt, wenn es einen Gott gibt, so wie ich bin, eigentlich bin ich bei ihm. Und dann muss man zusammenkratzen, was man zusammenkratzen kann, damit man irgendwas auf die Waage bringt, was möglicherweise bei Gott ausreichen könnte. Und dann kommt der Satz, ja, Gott, ja, Gott, wer wird schon was gegen Gott haben? Gott, ja, aber ihr immer mit eurem Jesus. Haben Sie schon mal gehört? Sie können beim Kaffeeklatsch, wenn die Diskussion ist, durchaus mal was von Gott sagen. Werden einige vielleicht ein bisschen komisch gucken, aber damit kommen sie durch. Aber wenn sie von Jesus reden, dann nicken welche. Ja, sie haben es erlebt. Ja. Nicht, ja, leider, ich lache hier, aber es ist bitter ernst. Gott, ja, na ja. Gott, ja. Hinter einem Stern wird lieber Vater wohnen. Da hat keiner was gegen. Aber Jesus. Einem von mir sehr geliebten Buch von dem späteren Generalsuperintendenten Büchsel, geschrieben um 1850. Der war Pastor in der Uckermark, einem damals schon heidnischen Gebiet. 1850, 5 Leute sonntags in der Kirche. 1850, bitteschön. Und da hat er geschrieben in seinen Erinnerungen, Die Selbstgerechten sind die Nachkommen der alten Pharisäer, also die, die sich selbst rechtfertigen vor Gott. Die Selbstgerechten sind die Nachkommen der alten Pharisäer. Sie bedürfen keines Heilandes, weil sie meinen, auch ohne ihn leben und sterben zu können. Sie wollen durch Tugend und Rechtschaffenheit den Frieden ihrer Seele schaffen und sich die Seligkeit, auf die sie hoffen, selbst verdienen. Das ist es. Wozu noch Jesus? Und nun sagt Paulus das Gegenprogramm. Wir wissen, dass der Mensch durch Werke, durch gute Leistungen, auch durch eigene religiöse Werke, nicht gerecht wird. Das heißt im Klartext, ob mir das passt oder nicht, selbst durch gute Taten und ein vorbildliches Leben bin ich noch lange nicht in Gemeinschaft mit Gott, bin ich noch nicht recht vor Gott. Spurgeon, der Erweckungsprediger aus England, der hatte so eine bildhafte Sprache, er hat es mal so ausgedrückt: Ich glaube, dass die Selbstgerechtigkeit dein Verderben ist, mein Freund. Und darum sage ich dir ganz offen und aufrichtig, dass du ebenso gut hoffen kannst, mit einem Luftballon in den Himmel zu fliegen, als durch deine guten Werke hineinzukommen. Ebenso könntest du in einem Sieb über den Ozean nach Ostindien fahren, als durch dein gutes Wesen in die Herrlichkeit kommen. Warum sind so wenig Menschen in Langenhagen und in Hannover und sonst wo gerettet? Warum? Moody, der Evangelist, sagt: Ich sage dir, warum so wenig Menschen gerettet sind. Weil so wenige glauben, dass sie verloren sind. Wenn sie ihr Defizit bei Gott erkennen würden, dann würden sie den Rettungsring ergreifen. Aber es sind so wenig Menschen gerettet, weil so wenige glauben und erkannt haben, dass sie verloren sind. Paulus schreibt hier: Durch Werke wird kein Mensch gerecht. Und wie oft mögen wir auch hier in der Elia-Kirche schon den Choral von Martin Luther gesungen haben: Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Und da heißt es doch in der zweiten Strophe ganz deutlich: Es ist doch unser Tun umsonst auch. Ja, da richtig. Es ist doch unser Tun umsonst. Bitte, Luther sagt das. Es ist doch unser Tun umsonst. Auch in dem besten Leben. Und wer wollte schon sagen, ich habe das beste, bestgeführte Leben? Ich würde es nicht wagen, bei weitem nicht. Aber selbst wenn einer so vorbildlich leben würde, dann würde Luther sagen, es ist unser Tun umsonst. Es reicht nicht. Es reicht vorne und hinten nicht. Wenn du den Heiligen Gott siehst und den Spiegel der 10 Gebote, was sie wirklich bedeuten, schon daran merkst du, es reicht nicht. Einer der großen Evangelisten des frühen 20. Jahrhunderts war der Pastor, der auch in der Allianzbewegung ganz stark vertreten war, Ernst Modersohn. Und er hat war ein frommer Mann, Allianzchrist, evangelikaler Pionier damals. Und der war selbst mal in einer Evangelisation von Pastor Jonathan Paul. Und da ist ihm, der war ja nun ein frommer Mensch, hat Bad Blankenburg, Allianzhaus mitgegründet und so weiter. Da ist er so durch den Heiligen Geist angeredet worden. Und er hat das mal berichtet. Er schrieb: Soll ich dir sagen, Kind Gottes, was dein Leben, das sagte dieser Evangelist, und er hat es gehört und ist darüber erschrocken. Was sagte der Evangelist Jonathan Paul? Soll ich dir sagen, Kind Gottes, was dein Leben von deiner Bekehrung an bisher gewesen ist? Ich kann es dir mit drei Worten sagen, was es war: eine große Schande. Modersohn fragte sich damals, als Zuhörer, was, mein Leben soll eine große Schande sein? Mein ganzes Innere lehnte sich dagegen auf. Die große Schande, das war doch nicht wahr. Mein Leben eine große Schande? Ja, wenn er gesagt hätte, mein Leben vor der Bekehrung war eine große Schande gewesen, dann hätte ich ihm zugestimmt. Aber nach meiner Bekehrung, das konnte doch nicht stimmen. Und dann fragte ich Gott im Gebet, ob das denn wahr sei, dass mein Leben eine große Schande gewesen sei. Und wie vernichtet war ich, als mir Gott im Gebet die Antwort gab, ja, das ist wahr. Und dann erinnerte mich der Herr an alle die Gnadenzüge seines Geistes, denen ich nicht gehorchte, an alle Aufträge, die Gott mir gegeben und die ich nicht ausgeführt hatte, an alle Sünden, die er mir gezeigt, die ich nicht drangegeben hatte, an all die Untreue, mit der ich ihn betrübt hatte. Es demütigte mich tief, dass ich erkennen und zugestehen musste, dass mein Leben auch als frommer Mensch eine große Schande war. Oh weh, oh weh. Worauf es im Leben wirklich ankommt, ist eben, liebe Gemeinde, der Glaube an Jesus Christus. Dieser Glaube, dein Glaube, mein Glaube, ist unverzichtbar. Paulus schreibt, wir haben es vorhin gehört, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke nicht gerecht wird, sondern jetzt kommt die frohe Botschaft. Es wird hell an diesem dunklen Morgen. Wir werden Gott recht durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist in dieser Leistungsgesellschaft, die uns ja bis in die Knochen prägt. Schon im Kindergarten müssen Kinder Leistung bringen. Spielerisch, aber sie müssen Leistung bringen. Und dann geht, ich würde fast sagen, von der Wiege bis zur Bahre und dann muss man noch als Rentner mit 80 einen Handstand hinkriegen, damit man seine Fitness zeigt. Also wir sind Leistungsgesellschaft von der Wiege bis zur Bahre und haben das aufgesogen mit der Muttermilch. Man bekommt nichts im Leben umsonst. Und deswegen wollen so viele Menschen von Jesus nichts wissen, weil er uns ein Umsonstangebot macht. Wer an Jesus glaubt, das heißt, wer sich ihm im bewussten Glaubensschritt anvertraut, der, aber auch nur der allein, ist gerecht vor Gott. Weil Gott einmal im Lauf der Weltgeschichte diesen Rettungsring, wenn ich es mal sagen darf, ausgeworfen hat und sagt, nun greif zu, damit du nach Hause kommen kannst, damit du nicht untergehst. Das ist Jesus und sein Werk am Kreuz. Wir müssen nicht Gott zuerst etwas bieten, uns recht werden. Was wollte ich denn Gott bieten? Wer bin ich denn? Was habe ich denn zu bringen, dass ich da, was bei ihm zählt, zu Buche schlägt? Es reicht hinten und vorne nicht. Aber jeder darf kommen, so wie er ist. Wer zu Jesus kommt und mit Jesus zu Gott geht, der ist Gott recht. Den Beweis haben wir doch in der Bibel. Kürzer und bündiger geht's nicht. Sie kennen alle diese Stelle aus Lukas 23. Da heißt es von dem Verbrecher am Kreuz, was sagt er? Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und direkte Antwort von Jesus, wahrlich, das heißt ganz bestimmt, verlass dich drauf, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also dieser Typ daneben am anderen Kreuz, der hatte kein religiös frommes Leben. Der hatte nichts wesentlich positiv auf seiner Waagschale. Aber er tut im letzten Moment das, worauf es ankommt. Jesus, 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 denk an mich. Und das hat gereicht. Das hat gereicht. Wunderbar. Das ist Gottes Liebe. Darum sagt Luther mit Recht, zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht glaubt, einer von diesen zu sein. Nicht, das ist ein Satz, ja, Jesus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Dieser Satz nützt dir nichts, wenn du nicht glaubst, ja, auch für mich. Ich bin einer von denen. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Gott legt die Gnade, seine Liebe immer nur in Bettlerhände. Vergiss das nicht. Ob du in deinen Händen viel oder wenig drin hast, was du positiv zu Gott bringst. Wir haben ja auch durch seine Gnade viel Schönes und Gutes erreicht im Leben. Das soll ja nicht madig gemacht werden. Und da wollen wir dankbar für sein. Aber wenn es nach Hause geht, in den Himmel, dann haben wir alle Bettlerhände. Und in diese Bettlerhände legt Gott seine Gnade in Jesus Christus. Denn aus Gnade, heißt es Epheser 2, Vers 8, aus Gnade seid ihr, das ist doch ganz deutlich, aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch Glauben. Gnade und Glauben, Glaube und Gnade. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nun nochmal, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Im Lettner des Naumburger Doms. Naumburger Dom ist Weltkulturerbe meines Wissens. Im Lettner, in diesem Dom, der das Kirchenschiff von dem herrlichen Chorraum mit seinen großartigen Stiftergestalten trennt, ist der Mittelpfosten zwischen beiden Türen ein Kreuz, ein Kreuzesbalken. Und die Menschen, die vom Kirchenschiff in den Chorraum gehen, die gehen zur Linken und zur Rechten unter den Querbalken des Kreuzes hindurch. Und die stumme Predigt des Baumeisters, der das so konstruiert gestaltet hat, weist den bibelkundigen Betrachter darauf, dass der Weg in das Allerheiligste, zu Gott, in die Ewigkeit, in den Himmel, nur über das Kreuz geht. Und dann sieht man Figuren links und rechts, die da durchgehen. Und das sind Menschen ganz unterschiedlicher Art. Da sind also Tunichtgut und Taugenichtse und Verbrecher und auf der anderen Seite wohlanständige, ehrenwerte Bürger. Und die gehen nun alle durch das Kreuz hindurch. Und wenn man, es gibt da ein Begleitheft zu diesen Figuren. Und dann fragt man sich ja, wieso hat der Stifter der Baumeister denn solche Lebensgeschichten dargestellt von so völlig unterschiedlichen Menschen, die da durchgehen. Und da merkt man, ja, das Kreuz an der Pforte gibt die Antwort. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehe. Anders geht es nicht. Für Gute und Schlechte über das Kreuz. Und darum kann Paulus hier am Schluss auch sagen, auch wir sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden, also Gott recht werden, durch den Glauben an Christus. Und ich sage, und Paulus sagte, und nicht durch Werke. Und da füge ich ein, in Klammer auf, Gott sei Dank. Gott sei Dank, nicht durch Werke. Es würde mich überfordern und nicht reichen. Und am Schluss wäre ich bitterarm dran. Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama war ja der Entdecker des Seewegs nach Indien, rund ums Kap der Guten Hoffnung. Und er war auf einer seiner Expeditionsreisen 11 Monate ununterbrochen auf dem Meer. Und seine Mannschaft glaubte, er führe sie jetzt schließlich doch in den Tod und wollte schon meutern, über den Kapitän herfallen. Und was hat Vasco da Gama gemacht? Er nahm vor ihren Augen seine Seekarten, seinen Kompass und was er sonst hatte und warf alles vor den Augen der Matrosen ins Meer. Stellen Sie sich vor, den Kompass ins Meer, die Seekarte ins Meer. Und was passierte? da endete die Meuterei. Da ließen die Matrosen von ihm ab. Warum? Sie merkten, dieser Mann, unser Kapitän, ist seiner Sache sicher. Er muss absolut sicher sein, wenn er den Kompass wegschmeißt. Er weiß, wo es lang geht. Liebe Gemeinde, so sollten auch wir alle unsere Krücken in die Ecke stellen. Unsere Rechtfertigung, Erklärungen, Beschönigungen. Wir sollten all unser Wenn und Aber fahren lassen und einfach, schlicht, fröhlich, voller Hoffnung und Gewissheit auf Jesus bauen. Darauf kommt es an. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Darum auch heute am Schluss suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Oder Fontane, unsere Schuld ist groß, unser Recht ist klein, die Gnade Gottes tut es allein. Amen.